SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Andreas Fischer. Hallo. Es ist ein überraschender Besuch, der wohl zeigen soll, dass die Ukraine auf ihre europäischen Verbündeten zählen kann. Der ukrainische Präsident Zelensky ist nach Berlin gereist. Dort wird er gemeinsam mit Bundeskanzler Merz an einer Videokonferenz mit US-Präsident Trump und anderen europäischen Partnern teilnehmen. Merz hatte das virtuelle Treffen angestoßen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel berichtet.
Geplant sind heute unterschiedliche Gesprächsrunden. Zuerst werden sich Merz und Zelensky mit einigen europäischen Staats- und Regierungschefs, EU-Vertretern und NATO-Generalsekretär Rutte zusammenschalten. Dabei dürfte es in erster Linie darum gehen, sich taktisch vorzubereiten auf das zweite, das entscheidende Gespräch mit US-Präsident Trump und Vizepräsident Vance. Es gilt, die Aufmerksamkeit des US-Präsidenten kurz vor dem Gipfel mit Putin am Freitag noch einmal auf die ukrainische und die europäische Position zu lenken. In einer dritten Runde werden sich die Europäer dann noch einmal zusammenschalten. Dabei dürfte es auch darum gehen, verschiedene Szenarien durchzuspielen, um am Samstag nach dem Gipfel von Trump und Putin auf mögliche Ergebnisse reagieren zu können.
Während die Videoschalte mit Donald Trump in Deutschland und den beteiligten europäischen Staaten heute das politische Top-Thema ist, ist sie in den USA höchstens eine Randnotiz, wie unser Washington-Korrespondent Carsten Kühntop berichtet.
US-Präsident Trump misst der Videoschalte allem Anschein nach keine allzu große Bedeutung bei. Sie ist doch nichts, was die Medien bereits seit Tagen beschäftigt hätte. So wie Trump tickt, ist allein entscheidend, was er mit Putin bespricht, wenn die beiden zusammensitzen. Langwierige Konsultationen vorab mit verschiedenen Akteuren sind nicht das Ding dieses Präsidenten. Und mit guten Ratschlägen von anderen oder gar Belehrungen kann er ohnehin nicht gut umgehen. Allerdings hat sich Trumps Sicht auf die Europäer in den vergangenen Monaten geändert. Mittlerweile spricht er mit mehr Respekt als früher über sie. Entscheidend war die Zusage der NATO-Partner, künftig deutlich mehr Geld für die eigene Verteidigung auszugeben, wie Trump es seit Jahren forderte. Dass er die Europäer in Sachen Ukraine braucht, scheint Trump bewusst zu sein. Deshalb ist er bereit, an der Videoschalte teilzunehmen. Und deshalb hat er versprochen, die Europäer nach dem Alaska-Gipfel über das Ergebnis zu informieren.
Eigentlich könnte Friedrich Merz nach der Schalte mit Trump und den europäischen Partnern heute Abend in Berlin eine schöne Flasche Sekt aufmachen, denn die schwarz-rote Bundesregierung ist in dieser Woche 100 Tage im Amt. Dieses Mini-Jubiläum dürfte bei Union und SPD aber kein Anlass zum Feiern sein. Die Stimmung zwischen den Koalitionären könnte gerade besser sein. Welche Zwischenbilanz man in den Fraktionen zieht, fasst unser Berlin-Korrespondent Philipp Eckstein zusammen.
Die Koalition ist besser als ihr Ruf, sagte Unionsfraktionschef Jens Spahn im ARD-Morgenmagazin. In den ersten 100 Tagen sei viel erreicht worden. So verwies Spahn beispielsweise auf den Rückgang bei Asylanträgen. Zugleich räumte Spahn ein, in der Zusammenarbeit zwischen CDU, CSU und SPD und der Darstellung nach außen sei noch, Zitat, Luft nach oben. Man müsse pragmatisch miteinander sein und auch wissen, was man sich zumuten könne. Die 100 Tage nannte Spahn einen guten Anlass, dass man schaue, wie man es da noch besser machen könne. Noch Luft nach oben sieht auch der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese. Im ARD-Morgenmagazin betonte er, die Koalition habe einiges auf den Weg gebracht. Darunter das Sondervermögen, also das 500 Milliarden Euro schwere Schuldenpaket für die Infrastruktur. Die abgesagte Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht habe allerdings Vertrauen gekostet. Das müsse jetzt wieder erarbeitet werden, so der SPD-Politiker.
Kritik am Kurs von Bundeskanzler Merz kam zuletzt auch aus seiner eigenen Parteijugend. Zum Beispiel an der Entscheidung, Waffenlieferungen an Israel auszusetzen. Der Vorsitzende der Jungen Union Baden-Württemberg, Florian Hummel, sieht die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen den Koalitionspartnern aber gelassen. Das hat er hier im Interview in SWR aktuell erklärt.
Also ich glaube, in Zeiten wie diesen mit so großen Herausforderungen ist es normal, dass es ein bisschen braucht, bis so zwei unterschiedliche Partner zueinander finden, die beide auch sehr schwierige und herausfordernde Wahlergebnisse hatten. Und ich glaube, da ist es, wie gesagt, völlig verständlich, dass es an der einen oder anderen Stelle noch ruckelt. Aber wenn man auf die Ergebnisse schaut, dann kann sich das bisher sehen lassen.
Der Landesvorsitzende der Jungen Union in Baden-Württemberg, Hummel. Belastet wurde der Start von Schwarz-Rot von der schwierigen Wirtschaftslage in Deutschland. Die deutschen Autobauer hatten zum Beispiel zuletzt alle deutlich weniger Gewinne erwirtschaftet. Da ist es keine Überraschung, dass heute auch die Volkswagen-Muttergesellschaft Porsche SE einen Gewinneinbruch meldet. Im ersten Halbjahr 2025 ist der Nettogewinn der Holding im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte gesunken. Er beträgt noch 1,1 Milliarden Euro. Die Porsche SE hat auch die Prognose für das gesamte Jahr deutlich gesenkt. Ob sie deshalb im September aus dem DAX, dem Index der 40 stärksten börsennotierten Unternehmen in Deutschland, absteigen wird, ist noch unklar. In Zukunft will die Porsche Holding verstärkt in Rüstungstechnologien investieren. Bei allen wirtschaftlichen Problemen ist die Inflation gerade kein großer Faktor mehr. Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juli stabil bei 2% geblieben. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt und damit vorläufige Berechnungen bestätigt. Allerdings fallen die Preissteigerungen im Vergleich zum Vorjahr je nach Bereich unterschiedlich aus. Lebensmittel wurden überdurchschnittlich teurer, Obst zum Beispiel um 7,6%. Energie war dagegen um 3,4% günstiger als im Juli 2024.
Fokus Südwest.
In Rheinland-Pfalz hat die Polizei am Morgen das Haus eines mutmaßlichen Reichsbürgers durchsucht. In dem Gebäude in Kriegsfeld im Donnersbergkreis fanden die Polizisten Waffen und womöglich auch Sprengstoff. Einzelheiten von SWR-Reporter Luca Schulz.
Im Rahmen einer Vollstreckungsmaßnahme hat die Polizei heute das Haus in Kriegsfeld untersucht. Dabei haben die Beamten mehrere Waffen und Gegenstände gefunden, bei denen sie nicht ausschließen konnten, dass sie mit Sprengstoff zu tun haben. Spezialkräfte vom Landeskriminalamt sind inzwischen vor Ort und kümmern sich darum, die Gegenstände genau zu untersuchen und sicherzustellen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht. Der Bereich rund um den Einsatz wurde abgesperrt.
Wer durch Landau in der Pfalz geht, sieht immer wieder Plakate mit Verschwörungstheorien. Bald dürften für einige Zeit keine neuen Plakate mehr auftauchen, denn der Urheber, der sogenannte Landauer Plakatekleber, muss erneut ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Landau aus dem Jahr 2024 ist nun rechtskräftig. SWR-Reporter Thilo Eickhoff berichtet.
1 Jahr und 10 Monate wird der Mann ins Gefängnis müssen und das ohne Bewährung. Die letzte Entscheidung dazu fiel allerdings nicht in Landau, sondern in Zweibrücken. Bis zum dortigen Oberlandesgericht hatte der Mann sich gegen das Urteil gewehrt, das nun aber rechtskräftig ist. Der sogenannte Plakatekleber terrorisiert Landau seit mehr als 10 Jahren. Immer wieder tauchen im Stadtbild Zettel mit wirren Verschwörungstheorien und Beleidigungen gegen Politiker und Medien auf. Das jetzige Urteil deckt alle Straftaten von August 2021 bis Januar 2023 ab. Allerdings hat der 61-Jährige auch danach offenbar munter weitergeklebt. Diese Fälle sind zwar aktenkundig, aber bislang noch nicht vor Gericht gelandet.
Vergangene Woche hat die Polizei in Rheinland-Pfalz verstärkt die Geschwindigkeit auf den Straßen kontrolliert. Jetzt gibt es eine erste Bilanz. Insgesamt wurden 44.000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Das hat das Innenministerium mitgeteilt. Die Aktion war Teil einer europaweiten Kontrollwoche. Sie wurde vom Polizeinetzwerk Roadpool koordiniert. Ziel der Kontrollen ist es, dass weniger Menschen Opfer von Verkehrsunfällen werden. Auf dem Grund des Bodensees liegen viele menschliche Hinterlassenschaften, darunter Schiffe und Flugzeuge. Jetzt haben Archäologen dort weitere bislang unbekannte Wracks entdeckt. Sie wurden im Rahmen eines Projekts des Landesamts für Denkmalpflege Baden-Württemberg erfasst. SWR-Reporterin Esther Leufen berichtet.
Seit 2022 erforschen die Wissenschaftler systematisch den Grund des Bodensees. Mit Hilfe modernster Technik haben Taucher oder Tauchroboter dort mehr als 30 bis dahin unbekannte Wracks entdeckt. Besonders beeindruckend: ein fast vollständig erhaltenes historisches Bodensee-Lastsegelschiff mit Mast und Rah. Bei den Überresten eines metallischen Wracks könnte es sich um einen alten Schaufelraddampfer handeln. Das vom Land finanzierte Projekt untersucht erstmals den Seegrund bis in einer Tiefe von über 250 Metern. Ziel sei die umfassende Dokumentation und Bewertung von Unterwasserdenkmälern, heißt es in einer Mitteilung. Die Bergung der Fundstücke sei aus Kostengründen nicht geplant.
Und sonst so?
Sie sind gerade der weltweite Trend schlechthin. Labubus, kleine, flauschige Monsterpuppen aus China. Und wie immer bei solchen Hype-Produkten zahlen Fans für seltene Varianten gleich mal mehrere tausend Euro oder Dollar. Was das Ganze für Kriminelle natürlich attraktiv macht. In Kalifornien gab es in den vergangenen Tagen sogar eine Labubu-Raubserie. Jetzt hat die Polizei die Plüschmonsterräuber und ihre Beute entdeckt. Unser Labubu-Korrespondent Nils Damz hat die Details dazu.
Es geht um 14 Kisten, vollgestopft mit Labubus, Verkaufswert ca. 30.000 Dollar. Die haben sich die Räuber über Tage zusammengeklaut. Die sind wohl immer wieder in Läden eingebrochen, die Labubus verkaufen, sagt die Polizei. Die hat tagelang ermittelt und jetzt ein Haus in der Stadt Upland durchsucht. Das ist bei Los Angeles, ganz offiziell mit Durchsuchungsbeschluss. Und dabei haben die eben diese 14 Kisten gefunden. Die Labubus wurden in diesem Haus wieder verpackt, um weiterverkauft zu werden. Als die Polizei kam, ist ein Labubu-Räuber dann geflohen, hat sich aber später der Polizei gestellt.
Der Labubu-Dieb, der Bankräuber des 21. Jahrhunderts.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.